Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wird als Predigtext für dieses Kirchweihfest Verse aus dem Epheserbrief, dem 4. Kapitel. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Herr, wir bitten dich, segne dieses dein Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Festgemeinde, liebe Brüder und Schwestern in Christus Jesus, Menschen, die gemeinsam einen Geflügelzüchterverein gründen, sollten Interesse an Geflügelzucht haben. Wer einem Erzgebirgsverein beitritt, der sollte etwas Liebe zu seiner Heimat mitbringen. Und wer ins Fitnessstudio geht, der sollte Interesse haben, seinen Körper durch Bewegung und Anstrengung fit zu halten. Doch was vereint uns als Kirchgemeinde? Uns vereint nicht ein gemeinsames Hobby, das wir pflegen. Uns eint auch nicht die gleiche Meinung in allen gesellschaftlichen und politischen Fragen. Uns eint auch nicht unbedingt ein gleicher Musikgeschmack. Die Einheit, die unter uns herrscht, die ist größer und besser. Der Apostel Paulus redet in unserem Predigtext von der Einheit im Geist. Und er erklärt auch, worin diese Einheit im Geist besteht. Und da sticht ein kleines Wortchen heraus, das uns heute als Thema dienen darf. Und auch in dem Wort Einheit steckt dieses Wörtchen drin. Es ist das kleine Wörtchen 1. Und das gibt uns folgendes Thema. 1 ist die Zahl der Kirche. Ein Kirchweihfest ist ja nicht nur Gelegenheit, sich an die Geschichte eines Gotteshauses zu erinnern. Und das ist ja in Bezug auf unsere Zionskirche durchaus beeindruckend. Das fängt schon bei der ziemlich kurzen Bauzeit an. Eine kurze Bauzeit von nur knapp 4 Monaten. Mitte Juli 1902 erfolgte irgendwo zu unseren Füßen der erste Spatenstich. Ende Juli feierte man schon Grundsteinlegung, Anfang September erfolgte das Richtfest und dann am 19. Oktober 1902, also am Montag vor 118 Jahren, wurde die separiert evangelisch-lutherische Zionskapelle, wie man sie damals noch nannte, feierlich eingeweiht. Und seither schmückt diese wirklich schöne Kirche die Niederstadt hier in Hartenstein. Gott hat dieses Gotteshaus über Jahrzehnte und über Generationen hinweg gnädig bewahrt. Unser Gotteshaus hat schon viel erlebt und vieles überstanden. Seit 1902, da tobten 2 Weltkriege. Da ist das Dritte Reich auferstanden und wieder niedergegangen. Es herrschten 40 Jahre SED-Diktatur. Politische Systeme und unterschiedliche Staatsformen sind aufgekommen und wieder untergegangen. Aber unsere Zionskirche, die blieb aus Gottes Gnade stehen. Und die bewegte Geschichte, die lässt sich auch ein bisschen daran ablesen, welche unterschiedliche Währungen schon da hinten in die Kollektendose, in den Opferstock geworfen wurden. Die hohen Baukosten, die hatte die Gemeinde damals, die hauptsächlich aus Arbeitern und Handwerkern bestand, noch in Mark abzuzahlen. Dann folgte die Reichsmark über kurze Zeit, die alliierte Militärmark, dann die Mark der DDR, dann für ein paar Jahre die D-Mark und nun der Euro. Ja, über die Geschichte unseres Gotteshauses, da ließe sich noch viel erzählen. Und gerade auch in Bezug auf das Geld vielleicht so manche Zahlen nennen. Doch wir wollen uns heute dieser Zahl widmen, die Paulus so oft in unserem Predigttext erwähnt, nämlich die Zahl 1. Er redet in den Versen unseres Predigttextes von dem einen Leib, von dem einen Geist, von der einen Hoffnung, von dem einen Herrn, dem einen Glauben, der einen Taufe und dem einen Gott. Mit dem einen Leib, den Paulus erwähnt, erinnert er uns an eine wichtige Sache. Wir als Zionsgemeinde hier in Hartenstein sind Teil von etwas ganz Großem, nämlich diesem einen Leib Christi, der Kirche. Wir sind nicht die Einzigen auf der Welt, die bereit sind, für die Erhaltung eines Gotteshauses Geld zu sammeln und zu opfern, für die Bezahlung eines Pastors unser Geld herzugeben. Wir sind nicht die Einzigen auf der Welt, die sich an einem Ort versammeln, an dem sich schon ihre Väter und Großväter versammelt haben, um die immer gleiche Botschaft von Gesetz und Evangelium zu hören. Wir sind Teil von dem Leib Christi, der sich über Menschen, Generationen und Sprachen und alle Völker ausbreitet. Dass wir dazugehören zu diesem einen Leib, der ja aus Millionen, ja Milliarden Gliedern besteht, das war nicht unsere Entscheidung. Paulus betont das zweimal, wenn er von einer Berufung spricht. Eine Berufung, die uns ereilt hat. Und das ist die Berufung, die uns von Jesus ereilt hat. Christus, er hat bestimmt, dass wir zur Kirche gehören sollen, zur Schar der Geretteten, zu seinem Leib. Er hat uns berufen durch seinen Geist. Und da sind wir schon auf die nächsten beiden Eins-Wörter gekommen, die Paulus in diesen Versen erwähnt. Wir haben geredet von dem einen Herrn und dem einen Geist. Und das ist eine Wahrheit aus der Bibel, dass nur der Heilige Geist Menschen zur Kirche bringen kann. Nur er kann bewirken, dass Menschen willig werden, diesem einen Herrn der Kirche zu dienen. Aber Christus ist nicht nur ein Herr, der bedient werden will, er ist ein Herr, der Hoffnung schenkt. Und das bringt uns zu dem nächsten Einswort von Paulus: Ihr seid berufen zu einer Hoffnung, eurer Berufung. Doch was genau ist die Hoffnung unserer Berufung? An die Gemeinde in Thessalonis schreibt Paulus einmal: Gott hat euch berufen durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Gott beruft erst einmal durch sein Evangelium. Und er beruft uns durch die Botschaft der Sündenvergebung. Er ruft uns in die Welt, wo es keine Sünde mehr geben wird. Er ruft uns in die Herrlichkeit, die wir einmal bei unserem Herrn Jesus Christus erleben werden dürfen. Und dieser Ruf erschallt nun in unserer Zionskirche schon seit 118 Jahren. Der Heilige Geist hat dafür gesorgt, dass viele Menschen diesem Ruf dankbar gefolgt sind, ihn angenommen haben und danach gelebt haben. Denn das sagt ja Paulus auch, mit dieser Berufung geht eine Verpflichtung einher. So ermahne ich euch nun, der Gefangene in dem Herrn, so beginnt der Apostel unseren Abschnitt, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Ja, was ist denn dem würdig, zu dem wir berufen sind? Wir sind zur Herrlichkeit berufen, haben wir gehört. Wie kann man dieser Herrlichkeit würdig leben, zu der wir berufen sind? Zuerst einmal, da nennt Paulus in unseren Versen Beispiele, wie das geht, dieser großartigen Berufung würdig zu leben. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Und dann kommt's: in aller Demut und Sanftmut und Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe. Und das ist sehr nötig, immer dort, wo Menschen zusammenkommen und in einer Kirchgemeinde, da sollen Menschen zusammenkommen. Und wir wissen aus Gottes Wort, dort, wo Menschen zusammenkommen, da kommen Sünder zusammen. Und das sind diese Dinge besonders angebracht: Demut, dass sich nicht einer über den anderen erhebt, Sanftmut im gegenseitigen Umgang und ja, Geduld und Liebe. Und dann könnte man aber noch den gesamten zweiten Teil des Epheserbriefes als Beispiel dafür hernehmen, wie wir dieser Berufung wirklich leben sollen. Der ganze zweite Teil des Epheserbriefes ist voll von apostolischen Ermahnungen, von Hinweisen, wie das geht, als ein Christ in dieser Welt zu leben. Und ja, wer heute Nachmittag vielleicht noch mal eine halbe Stunde Zeit hat, der kann sich die Kapitel 4 bis 6 im Epheserbrief ruhig mal durchlesen. Das sind wichtige Anregungen, Hinweise Gottes für unser Leben als Christen in dieser Welt gegeben. Hier mal nur ein Beispiel aus diesem zweiten praktischen Teil des Epheserbriefes. Der Apostel Paulus schreibt in Christi Auftrag: Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selber aufbaut in der Liebe. Ja, wir sehen auch einmal, Paulus kommt ja wieder auf das Thema der Kirche zu sprechen, dass wir als christliche Gemeinde uns gegenseitig brauchen, voneinander abhängig sind mit unseren unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten. Und wir sollen uns gegenseitig unterstützen als Christen. Kurz gesagt könnte man diesen Abschnitt zusammenfassen, dass wir dann der Berufung würdig leben, wenn wir in unserem Glauben an Christus wachsen und Erkenntnis wachsen und gleichzeitig für unsere Glaubensgeschwister, für die anderen Glieder am Leib Christi da sind und sie unterstützen. Aber wer den zweiten Teil des Epheserbriefs liest oder vielleicht auch nur einzelne Punkte, die wir jetzt gerade herausgegriffen haben, hört, der wird merken, dass wir nicht immer dieser Berufung würdig gelebt haben. Da gibt es Punkte bei uns, wo wir alles andere als so gelebt haben, als dass die Herrlichkeit von Jesus Christus auf uns wartet. Nun wäre es aber völlig falsch, sich enttäuscht von dieser Berufung abzuwenden. Denn die Berufung besteht ja gerade darin, dass Christus, der Herr der Kirche, Sünder zu sich beruft. Die Hoffnung unserer Berufung, also die feste Gewissheit, wie wir dieses Wort nach dem Neuen Testament verstehen dürfen, ist ja gerade die Gewissheit von Gnade und Vergebung. Wenn wir das erfahren, wenn wir das erkennen aus Gottes Wort, dann werden wir wachsen zu Christus hin. Dann werden wir auch wachsen in der Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern. Das nächste Einswort von Paulus ist: Ein Glaube. Seit 118 Jahren hat sich nicht verändert, was die Christen in dieser Gemeinde glauben. Dieser eine Glaube vereinigt uns mit allen wahren Christen auf der ganzen Welt. Er ist genauso unveränderlich, weil Gottes Wort unveränderlich ist und in Ewigkeit bestehen bleibt. Unser Glaube, der muss sich also nicht wechselnden, irrenden Meinungen von Menschen anpassen. Was Gott vor 118 Jahren hier predigen ließ in dieser Kirche, das gilt bis zu diesem Tag und wird in Ewigkeit gelten. Dann erwähnt Paulus noch die eine Taufe. Auch hier gibt es nur die einige gültige Taufe auf den dreieinigen Gott. Laut unserem Kirchenbuch wurde Anna Maria Löscher 1902 als allererstes in unserer Kirche getauft, und es hat sich bis heute nichts daran geändert, wie Gott Menschen in seine Kirche hineinrettet, nämlich durch die Taufe, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Und das hat sich nicht geändert bis zur vorerst letzten Taufe, die wir dieses Jahr erleben durften, von Eleanor Dallmann. Denn Gott ist ein unveränderlicher Gott, er ist ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen, sagt Paulus. Über Christus, den Herrn der Kirche, haben wir schon gesprochen. Hier erinnert uns Paulus an den einzig wahren Gott, der nicht nur die Geschicke seiner Kirche lenkt, sondern auch sonst alles in seiner Hand hält. Nichts in dieser Welt geschieht gegen seinen Willen, niemand kann gegen ihn handeln. Und diesem einen Gott dürfen wir auch ganz getrost den Fortbestand unseres Gotteshauses anvertrauen. Wie es unsere Kirchgemeinde schon seit 118 Jahre lang tut. Aber mehr noch, wir dürfen ihm unseren Körper, unsere Seele anvertrauen, sie getrost in seine Vaterhände legen. Da ist sie unendlich viel besser aufgehoben als in dieser Welt, die ihn und sein Wort bekämpft. Ja, und übrigens könnte man die Sache mit den Wörtern noch fortsetzen. Nämlich auf diese Dinge beziehen, die sich auch nur einmal hier in unserer Kirche befinden. Man könnte den Grundsatz aufstellen, dass das, was es nur einmal gibt, ganz besonders wichtig ist. Ja, es gibt nur eine große Eingangstür in unserer Kirche. Wichtig ist die und erinnert uns, dass es für uns geraten ist und uns Gott dazu ruft, immer wieder durch diese Tür hineinzugehen, um sein Wort zu hören, sein Abendmahl zu feiern, um die Gemeinschaft von Christen zu genießen. Es gibt in unserer Kirche nur eine Kanzel, von der herab Gottes Wort gepredigt wird. Und alle Pastoren, die in diesen 118 Jahren von dieser Kanzel aus Dienst taten, auch wenn es früher eine andere Kanzel war, die noch hier da dran an der Wand hing, es ist doch immer das gleiche Gotteswort, das gepredigt wurde. Und unsere Gemeinde wäre auch in 118 Jahren noch nicht fertig damit, weiter in der Erkenntnis von Gottes Wort zu wachsen. Dann gibt es nur einen Altar in unserer Kirche, der, an den Jesus uns einlädt, mit seinem Leib und Blut den Bund zu feiern, den er gestiftet hat, nämlich den herrlichen neuen Bund der Sündenvergebung, wo er uns mit seinem Leib und Brot speist und im Wein sein Blut uns zu trinken gibt. Viele Seelen hat Jesus hier schon satt gemacht. Und viele sind uns vorausgegangen zur ewigen Abendmahlsfeier, mit der Jesus auf uns in seiner neuen Welt wartet. Und wir dürfen in dieser herrlichen Gewissheit immer wieder in unserer Kirche Abendmahl feiern, dass wir ihnen nachfolgen werden in dieser Herrlichkeit. Und dann gibt es nur eine Orgel in unserer Kirche. Die soll stellvertretend erwähnt werden für das Beten und Singen in unserer Gemeinde und in unseren Gottesdiensten. Was ist das für eine Gnade, dass unsere Gemeinde seit 118 Jahren sich mit ihrem Gebet an den wenden darf, der das Weltgeschick in seinen Händen hält. Und Gott hat versprochen, unsere Gebete, die Gebete seiner Kirche zu erhören. Und diese Welt auch nach unseren Wünschen und Bitten zu lenken und zu leiten. Ja, und wir dürfen mit unseren Liedern, unterstützt von dieser einen Orgel in unserer Kirche, dem Lob singen und Lob sagen in unseren Liedern, der Himmel und Erde gemacht hat und der uns in seine neue Welt berufen hat. Und die Kirche in dieser Welt, die wird damit mit dem Beten und mit dem Singen und Loben nicht aufhören, bis er wiederkommt. Der Herr der Kirche in Herrlichkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.